Ja, und als Hauptthema im Juli haben wir passend zu den heißen Temperaturen, wobei eigentlich gar kein Zusammenhang, ein Thema, was uns tagtäglich beschäftigt in jedem akut versorgenden Krankenhaus und wo mittlerweile zumindest selten darüber geredet wird oder nachgedacht wird. Das wird halt so als selbstverständlich anerkannt. Wobei es das Thema ist, also eins der häufigsten Point-of-Care-Sachen, nämlich die Blutgasanalyse. Wir wollen in diesem Riesenthema mit euch einmal so ein bisschen die Grundlagen besprechen. Wir wollen die Messtechnik anreißen. Bei manchen Werten machen wir es genauer, bei anderen Werten verweisen wir euch dann doch auf den Artikel, damit es im Podcast hörbar bleibt. Und dann wollen wir auch noch ein bisschen auf die Interpretation eingehen, wie ihr mit den Proben umzugehen habt und so weiter. Und da will noch jemand sagen, dass sich Foam nur mit sexy Themen beschäftigt. Ähm, ich,
Eben nicht.
ich, ich glaube, das hier ist spannend, aber als sexy Thema würde ich es nicht bezeichnen. Kommen wir zu den Grundlagen oder fangen wir mit den Grundlagen an, das ist ja immer gut. Da möchte ich gleich einmal auf unsere Mitstreiter aus Göttingen verweisen. Die haben nämlich zum Säure-Basen-Haushalt nochmal einen eigenen Podcast und wie sie es immer so machen, tauchen sie da ganz, ganz tief ein. Aber auch hier kommen wir da nicht ganz drum rum, weil wir so ein bisschen über die Physiologie reden müssen. Der pH-Wert ist ja eine der Sachen, die wir wirklich nur aus der Blutgasanalyse kriegen. Wofür steht pH? Das ist Pondus Hydrogeni, also das Potenzial des Wasserstoffs und ist ein Maß für erstmal nur für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung. In unserem Fall geht es da um das Blutplasma. Jetzt werden wir sehr genau die Konzentration bzw. eigentlich die Aktivität der Wasserstoffionen an und das Ganze als negativ-dekadischen Logarithmus. Das kann man mal für eine schriftliche Prüfung wissen, dass das der negativ-dekadische Logarithmus ist. Wichtig ist, dass das Ganze noch eine früher dimensionslose Zahl hat. Heute heißt es eine Größe der Dimensionzahl. Habe ich auch erst durch das Schreiben dieses Artikels gelernt. Ist aber das Gleiche, es hat keine Einheit in dem Sinne. Je höher die Konzentration an Wasserstoffionen, desto niedriger ist der pH-Wert, also desto niedriger ist die Zahl. Eine Veränderung um den Wert 1 bedeutet eine Veränderung der Wasserstoffionenkonzentration schrägstrich Aktivität um das Zehnfache. Das heißt, ja, eine Änderung um 1 ist schon sehr relevant. Jetzt kommen wir zum Blut-pH. Der Blut-pH hängt hauptsächlich von dem Verhältnis zwischen Bicarbonat und CO2 ab. Das ist unser am Ende Hauptpuffersystem. Dieses Verhältnis liegt im Physiologischen bei 20 zu 1. Solange dieses Verhältnis unabhängig von den absoluten Größen konstant ist, ist auch unser pH-Wert konstant. Der physiologische pH, das steht meistens auch in kleinen Ziffern daneben, liegt bei 7,36 bis 7,44. Alle Werte unter 7,36 sind Azidose, alle Werte über 7,44 sind eine Alkalose. Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen über Regulationsmechanismen und Puffer geredet. Das Hauptpuffersystem, habe ich schon gesagt, ist das Kohlensäure-Bicarbonat-Puffersystem. Und das kann über zwei Stellschrauben reguliert werden. Zum einen über die Ventilation und zum anderen deutlich langsamer als die Ventilation über die renale Ausscheidung von Bicarbonat. Es gibt noch weitere Puffersysteme neben dem Kohlensäure-Bicarbonat-Puffersystem. Die sind aber tendenziell untergeordnet. Das Kohlensäure-Bicarbonat-System, da wird gesagt, das macht so 70% von der Gesamtpufferkapazität auf. Auch da nochmal ein bisschen verdeutlicht, im Stoffwechsel bei uns allen, wenn wir noch einen Stoffwechsel haben, fällt CO2 an, das diffundiert in die Erythrozyten und wird dort zusammen mit Wasser in Bicarbonat und H+ umgewandelt. Das Ganze hat auch tolle Namen. diese Effekte, die man tatsächlich für europäische Examen und so parat haben sollte. 85% des anfallenden CO2s werden in dieser Form transportiert. In der Lunge findet dann die entgegengesetzte Reaktion statt und das CO2 wird über Partialdruckausgleich in die Ausatemluft abgegeben. Das Ganze ist bei dem Atemding von den Göttinger Kollegen auch nochmal super dargelegt, wie das mit Hamburger Shift und so weiter alles funktioniert. Da will ich jetzt hier nicht zu tief einsteigen. Ich glaube, wir sind so schon lange beschäftigt. Über eine Steigerung des Atemminutenvolumens können wir eine höhere alveoläre Ventilation erreichen und dadurch können wir kurzfristig mehr CO2 abatmen und dadurch können wir pH-Verschiebung kompensieren, indem wir mehr CO2 loswerden. Bei einer metabolischen Azidose, wenn vermehrt saure Valenzen da sind, kann das Atemminutenvolumen um das Zehnfache gesteigert werden und das CO2 kann theoretisch bis auf 10 bis 15 herunterventiliert haben. Diabetische Ketoazidose, da sieht man das tatsächlich, das ist so eine Blickdiagnose, wenn man diese Patientinnen und Patienten sieht, wenn die da mit einer 30er, 35er Atemfrequenz liegen, meistens junge Leute. Das kann natürlich auch eine Sepsis sein, aber das ist manchmal schon sehr eindrücklich, finde ich. Metabolische Alkalosen können theoretisch auch durch eine Hypoventilation kompensiert werden, also einfach CO2 wird retiniert. Der Mechanismus ist allerdings limitierter, weil es dann natürlich auch zu einer Hypoxie kommt, wenn wir viel zu wenig atmen. Renale Regulation habe ich auch schon angeschnitten. Da geht es hauptsächlich um die Rückresorption von vorher filtriertem Bicarbonat. Zusätzlich werden in der Leber toxische Ammoniumionen mit Bicarbonat zu Harnstoff verwertet, die ebenfalls renal eliminiert werden. Ziel dieser Kompensationsmechanismen ist es am Ende immer, diesen Quotienten von 20 zu 1 aufrechtzuerhalten. Und deswegen sehen wir auch bei Patienten mit einer COPD oder so dann Verschiebungen vom Base Access und so weiter, weil dann am Ende einfach diese Verhältnisse aufrechterhalten werden über renale Kompensation. Pathophysiologische Veränderungen. Da kann man jetzt ganz viele Tabellen herunterbeten. Ich glaube, das ist im Podcast wenig sinnvoll. Einfach runtergebrochen, eine respiratorische Azidose entsteht beim Missverhältnis zwischen CO2-Produktion und CO2-Abgabe. Das kann also eine verminderte Ventilation sein. Das kann aber natürlich auch eine vermehrte CO2-Produktion sein, wie zum Beispiel bei der malignen Hyperthermie. So das Erste, wo ich dran denke. Anästhesist geschädigt. Aber da ist auf jeden Fall Hypermetabolismus per excellence. Eine respiratorische Alkalose ist genau das Gegenteil, also viel CO2-Abgabe bei normaler Produktion bzw. verminderte Produktion. Da denke ich als erstes an fehlerhafte Beatmung oder fehlende Beatmung. Fehlerhafte, nicht fehlende Beatmung, sondern Hyperventilation. Der aufgeregte junge Assistenzarzt, die junge Assistenzärztin, wo die Atemfrequenz der eigenen Atemfrequenz angepasst wird. Aber natürlich Psychogen oder zentrale Atemstörungen. Metabolische Störungen. Bei metabolischen Störungen ist sowohl Bicarbonat als auch der pH-Wert erniedrigt. Die Gründe für eine metabolische Azidose sind ebenfalls vielfältig. Laktatazidose, respiratorische Insuffizienz. Lest es alles im Artikel nach. Da haben wir das, alles aufgeschrieben. Kommen wir zur Messtechnik. Und wie es sich so für so ein, wenn man so richtig in dieses Thema einsteigt, gehört, bin ich da tatsächlich so ein bisschen drin versunken. Und dann hat man so das Gefühl, man kommt da nicht mehr raus, weil man vom Hundertsten ins Tausende kommt. Allerdings kann man auch viele Messfehler und Limitationen des Systems erklären, wenn man es sich einmal bewusst gemacht hat. Und ganz nebenbei ist natürlich auch ganz nettes Klugscheißerwissen. Man muss natürlich so ein bisschen vorwegschicken, dass jeder Hersteller seine eigene Technik verwendet, zumindest in Nuancen. Und deswegen beziehen wir uns jetzt mal auf die, oder auf ich mich auf die Technik, die wir auf Intensivstation benutzen. Das ist der ABL 800 Flex. Das ist, glaube ich, ein relativ verbreitetes Blutgasanalysegerät. Am Ende werden, glaube ich, die Unterschiede auch nicht so groß sein. Ich will nur vorweg schicken, dass keiner sagt, oh Gott, bei uns ist das ganz anders oder Torben erzählt Quatsch. pH-Messung. Die Messung des pH-Werts erfolgt mittels einer Glaselektrode. Das kann man auch mal gehört haben für europäische Examina. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, sollte man einfach sich Folgendes bewusst machen. Der pH-Wert ist proportional zur Aktivität der H+-Ionen, das habe ich oben schon versucht zu erklären. Unterschiedliche H+-Ionen-Aktivität in zwei Lösungen, also wenn du zwei Lösungen gleichzeitig misst und das Ganze verbindest und die haben eine unterschiedliche Aktivität an H+-Ionen, erzeugt das ein elektrisches Potenzial zwischen diesen Lösungen. Vergleicht man also das Potenzial in unserem Blut mit einer Referenzlösung, wo man den pH kennt, kann man anhand der Höhe des Potenzials den pH-Wert ermitteln. Ich finde, wenn man es einmal verstanden hat, ist das ganz logisch. Es wird also immer das Potenzial in einer genormten Pufferlösung gemessen. Das sind auch die Lösungen, die wir dann immer wieder ersetzen da oder die immer wieder ersetzt werden müssen. Und auf der anderen Seite unsere Blutprobe. Diese Technik ist basierend auf den verwendeten Lösungen nur in gewissen Grenzen genau. Wobei man sagen muss, bei unseren Geräten ist eine genaue Messung gewährleistet zwischen einem pH von 6,3 und 8,0. Abseits dieser Werte würde ich mir enorme Sorgen um unsere Patientinnen und Patienten machen. Jetzt ist ja ganz interessant, warum müssen wir da immer die Temperatur angeben bei dem BGA-Gerät? Habt ihr vielleicht schon gemerkt, Temperatur muss immer mit oder fordert das Gerät immer ab. Ich glaube, bei den meisten Geräten steht einfach 37,0 voreingestellt, kann man auch einfach weiterklicken. Warum könnte das wichtig sein? Weil wir halt die H+-Ionen-Aktivität messen und nicht die Konzentration. Und die Aktivität ist halt auch abhängig von der Temperatur. Genau. Fakt ist, je höher die Temperatur, desto mehr H+-Aktivität. Und in diesem Messprinzip heißt es dann tatsächlich auch, das würde dann einen höheren, also eine Abweichung des Wertes rauswerfen. Versuchen wir das Ganze mal zu verdeutlichen. Destilliertes Wasser hat je nach Temperatur folgende pH-Werte. Bei einer Temperatur von minus 35 Grad, wo ich mich gefragt habe, wie man das misst, weil es ja gefroren sein müsste. Aber so tief bin ich dann auch nicht eingestiegen. Also bei minus 35 Grad hat das ein pH von 8,5. Bei 0 Grad hat destilliertes Wasser ein pH von 7,5. Bei 25 Grad 7,0, bei 37 Grad noch 6,8 und bei 300 Grad, da habe ich auch gedacht, wie misst man das? Aber dann 6,0. Also man merkt aber schon, auch in dem physiologischen Bereich, ich sage mal, eine Probe kann ja durchaus mal auf 25 Grad abkühlen, wenn es zu lange dauert. Bis 37 Grad haben wir eine Verschiebung von 0,2. Das kann ja für die Interpretation durchaus relevant sein. Genau. Jetzt können wir tatsächlich noch über pH-Unterschiede reden zwischen intrazellulärer Flüssigkeit und extrazellulärer Flüssigkeit, aber wie gesagt, ich bin so schon in so ein bisschen wie Alice im Wunderland in diesem Kaninchenbau verschwunden. Ich glaube, dann wird es wirklich zu freakig. Kommen wir zum Alpha-Stat bzw. pH-Stat-Modell. Im Alpha-Stat-Modell korrigieren wir den pH-Wert immer auf 37 Grad, unabhängig von der wahren Körpertemperatur. Im pH-Stat-Modell korrigieren wir das Ganze auf die normale Körpertemperatur, also auf den wahren Körperkern, je nachdem, wie wir ihn messen. Da haben wir schon mal in anderen Folgen drüber geredet. Es gibt allerdings aus meiner Sicht, jetzt wo ich mich damit beschäftigt habe, aber auch aus der Sicht von namhaften Autoren, gute Gründe, das Alpha-Stat-Modell zu bevorzugen. Wenn wir das pH-Stat-Modell verwenden, können wir die Werte nicht gut interpretieren, weil wir halt die Normwerte oder das, was normal ist, gar nicht so richtig kennen. Und wir wissen halt relativ genau die Normwerte für Blut bei 37 Grad. Und wenn wir jetzt die anderen da wir die anderen Referenzwerte nicht kennen bei dem pH-Start-Modell, missinterpretieren wir die Nummern, die das Gerät da ausspuckt. Und das verschlimmert vielleicht das Ganze, und die Therapie macht es dann noch schlechter, weil wir zum Beispiel auch die Aktivität von anderen Puffersystemen wie Proteinpuffer und pH-Puffer, je nachdem, welche Temperaturen vorliegen, gar nicht richtig einordnen können. Also bei mir sind da irgendwann kognitiv Grenzen gesetzt, möchte ich sagen. Ja. So viel zum pH-Wert. Gehen wir weiter zur CO2-Messung. Die CO2-Messung erfolgt über eine sogenannte Severinghaus-Elektrode, und die funktioniert, das ist ja, jetzt wird hier anerkennend genickt. Im Endeffekt funktioniert die genau wie eine Glaselektrode. Das ist eigentlich ganz spannend, wenn man das davor verstanden hat. Im Endeffekt genau die gleiche pH-Messung, nur dass man da eine semipermeable Membran zwischen hat, die für CO2 durchlässig ist, sodass das CO2 aus der Blutprobe in das Nabi rüber diffundiert und dort den pH-Wert ändert. Und je nachdem, wie viel CO2 denn in der Blutprobe ist, desto mehr wird der pH-Wert geändert. Und dann messen wir wieder die Differenz und kommen damit, also die Differenz im pH-Wert, und können damit auf das CO2 rückschließen. Eigentlich logisch, oder? Ja, ich finde schon. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie so ein Alleinunterhalter. Ich glaube, die beiden Mädels denken sich, alter Torben. Müssen sie jetzt.
Fällt bloß kein
du hast es angekündigt, ja. Das ist ein Deep Dive.
Uns fällt halt kein toller Schwank ein, den wir jetzt. Mensch, nee. Letztens ich mit der Severinghaus-Elektrode. Sorry.
Nee, alles gut, wirklich alles gut.
Ich habe keinen Senf zum Dazugeben.
Okay. Dann machen wir aber genau da weiter, und ich hoffe, ein, zwei Hörer können mir folgen und wollen das auch. Kommen wir zur O2-Messung, und da haben wir die sogenannte Clark-Elektrode. Die Clark-Elektrode ist eine meist aus Platin angefertigte Kathode und eine Silberanode, die über eine Elektrolytlösung miteinander in Verbindung stehen. Dann haben wir einmal unser Messgut, also unsere Blutprobe, und da sind diese Elektroden durch eine Teflon-Membran voneinander getrennt. Jetzt diffundiert das O2 nach seinem Partialdruck durch die Membran in die Messkammer und wird dort von der Kathode reduziert, und durch diese Reduktion kommt es zu einem Strom, der fließt, und dieser Strom ist abhängig von der Sauerstoffkonzentration in der Blutprobe. Genau. Am Ende Clark-Elektrode, kann man mal gehört haben, Teflon-Membran, Potentialdifferenz. Ich glaube, dann ist auch genug. Und jetzt kommen wir zum, und da steht meistens ein kleines C vor, HCO3-. Im BGA-Gerät wird das Bicarbonat auf Grundlage von pH und CO2 berechnet. Deswegen steht das C davor, weil es ein berechneter Wert ist und kein gemessener Wert. Auch alle anderen Werte, die wir auf unserem BGA-Ausdruck haben, wo ein kleines C davor steht, sind calculated, also berechnete Werte. Im Gegensatz dazu kann das Bicarbonat auch direkt im Labor über enzymatische Assays gemessen werden. Die Berechnung im BGA-Gerät ist allerdings sehr genau. Besonders wenn man bedenkt, dass der Bicarbonatgehalt einer Probe mit der Zeit zwischen Abnahme und Analyse sich ändert. Und meistens haben wir die Probe ja schneller im BGA-Gerät als im Labor. Und im Labor, dann muss ja auch noch irgendeine MTA-Zeit haben, das zu messen. Das heißt, wahrscheinlich ist die BGA-Messung, auch wenn sie nur berechnet ist, absolut ausreichend genau. Der Standardbicarbonat wird gemessen, nachdem das Blut auf Normalwerte gesetzt wurde. Das heißt, wir messen das Bicarbonat und normalisieren, egal wie der Patient, wie das wirkliche CO2 ist, das CO2 auf 40 mm Hg, das O2 auf größer 100 mm Hg und die Temperatur auf 37. Was sagt uns der Standardbicarbonat also im Verhältnis zum tatsächlichen Bicarbonat. Es sagt uns, wie hoch ist der Bicarbonat, wenn wir alle nicht metabolischen Einflüsse ausschalten. Also wie wäre der Bicarbonat, wenn wir unseren Patienten vernünftig beatmen würden? Genau. Oder vernünftig beatmen könnten, kann man auch sagen. Und wärmen natürlich auch.
Der Vorwurf des BGA-Geräts.
Genau.
Wie könntet ihr das haben, wenn ihr...
Genau. Hier diese Lücke zwischen aktuellem und Standardbicarbonat, wenn du alles richtig machen würdest, ja. Genau. Ja, so viel zum Bicarbonat, Base Access. Die Messung erfolgt anhand von der Überlegung, wie viele Säure oder Base, und ich glaube, das muss man sich einmal bewusst machen, weil der Base Access wirklich ein Wert ist, über den oft geredet wird, zumindest bei mir in der Klinik, wie viel Millimol Säure oder Base bräuchte ich, um ein Liter Blut mit einer Temperatur von 37 Grad, also das ist immer diese Normalisierung auf 37 Grad, mit einem PaCO2 von 40 mm Hg auf einen pH-Wert von 7,4 zu titrieren, auszugleichen. Also wie viel Säurebase brauche ich, um einen normalen pH-Wert herzustellen? Die Berechnung erfolgt anhand von Algorithmen. Wie wäre der Bicarbonatwert, wenn ich meine Patientin vernünftig beatmen und wärmen würde? Warum spucken uns die Maschinen gleich einen Temperatur- und für Temperatur und Beatmung korrigierten Wert aus? Weil, was ich oben schon meinte, kein Mensch mit einem einigermaßen normalen IQ, mit dem man sich einigermaßen normal unterhalten kann, die ganzen Änderungen im metabolischen und respiratorischen System vernünftig interpretieren kann. Deswegen kümmern sich unsere BGA-Geräte darum und geben uns einen normalisierten Wert, den man auch irgendwie interpretieren kann. Da gibt es dann auch noch den Standard-Base-Access. Die Messung erfolgt aufgrund der gleichen Überlegung, also 1 Liter Blut, 37 Grad und PaCO2 von 40 und einer Anämie von 5 Milligramm pro Deziliter. Warum die Anämie? Also warum basteln wir uns jetzt noch künstlichen anämischen Patienten, um die Pufferfunktion des Hämoglobins zu egalisieren sozusagen? Der Standard Base Access kann also als der Base Access der Extrazellulärflüssigkeit ohne den HB interpretiert werden. Ehrlicherweise, ich habe das gelesen beim Schreiben des Artikels, dachte, hey, super spannend. Inwiefern das in meinem klinischen Alltag wirklich was ändert, konnte ich jetzt nicht sagen. Aber spannend.
Ich finde, die weichen kaum
genau,
voneinander
ganz,
ab.
Genau, ganz häufig, weil du einfach ganz viele Patienten hast, die nur ein HB von 5 haben wahrscheinlich. Deswegen weichen die kaum.
Ständig. Du traust unseren Chirurgen viel zu.
Ja.
Immer noch kein Transfusionsträger.
In der Mittelhessen-Disco.
Ja.
Ich habe morgen Gyndienst, also mal hier nicht so Sachen
oh ja,
an die Wand.
Gyndienst ist auch wirklich so zwischen ganz viel Langeweile und absolutem Terror alles dabei. Ne? Genau. Mhm. Kommen wir auch noch so ein bisschen auf die Elektrolyte. Wie gesagt, Deep Dive, wir wollen alles. Ich erspare euch am Ende schon Sachen. Auch da muss man sich erstmal bewusst machen, es geht immer um die Differenz zwischen zwei gemessenen Proben. Also wir haben immer eine normalisierte Pufferlösung, also eine Referenzflüssigkeit und auf der anderen Seite unsere Proben. Und es werden alle Bedingungen außer der Messwert über eine semipermeable Membran normalisiert. Genau. Und sollte die Referenzflüssigkeit und unsere Probe die identische Konzentration des zu messenden Elektrolytes aufweisen, ist die Potentialdifferenz 0 Millivolt. Und je größer die Differenz ist, desto mehr Potentialdifferenz haben wir. Und daraus kann das Gerät dann in seiner Genialität berechnen, wie hoch die Werte sind. Dieser theoretische Zusammenhang ist leider natürlich nicht immer perfekt, so dass wir mit einer gewissen Unschärfe leben müssen, wobei ich festgestellt habe, dass die Unschärfe manchmal bei den Labormethoden größer ist, also bei dem, was wir aus dem Labor kriegen, und wir damit in unserem klinischen Alltag meist eigentlich ganz gut leben können. Kalium, ich glaube, das ist eins der wichtigsten Elektrolyte, die wir so messen. Da ist die durchlässige Membran interessant, da die innere Schicht aus einem Antibiotikum besteht, nämlich aus einem, das ich vorher, also ich noch nie klinisch angewendet habe, das ist nämlich das Valinomycin. Das ist ein Makrolid und ist ringförmig. Und die Pore hat einen Durchmesser zwischen 2,7 und 3,3 Angstrom. Naja, wenn man jetzt weiß, dass ein Kalium-Elektronen Durchmesser von 1,33 Angstrom hat, dann ist es so, dass das ziemlich genau durch diese Pore durchpasst und diese Pore 5000 Mal selektiver für Kalium ist als für Natrium. Genau. Ich fand einfach nur spannend, dass es ein Antibiotikum ist, was irgendwie so eine Ringsubstanz hat.
Mit einem Loch drin, ne?
Mit einem Loch drin,
wo das durch muss.
Die Messgrenze.
Wer denkt sich sowas aus?
Ja, keine Mediziner. Das müssen irgendwelche klügeren Leute sein.
Ja, das glaube ich auch.
Die Messgrenzen fürs Kalium beim BGA-Gerät liegen zwischen 0,5 und 25 Millimol pro Liter. Meiner Erfahrung nach deckt das den lebenden Patienten ganz gut ab. In dieser Messbereich.
Also.
Ja.
Genau. Die Membran bei der Natriummessung ist im Vergleich dazu unspektakulär. Das ist im Endeffekt ein Keramikstift mit einer, das von der Porengröße her ebenfalls das Natrium bevorzugt. Die Messgrenzen sind ebenfalls zwischen 10 und 250 Millimol pro Liter. Also damit sind wir auch im sicheren Bereich. Da gibt es allerdings Interferenzen, weil es gibt andere positiv geladene Ionen, wie zum Beispiel das Lithium oder auch das Kalium, die da auch durchpassen. Die Tatsache, dass das Natrium aber mit Abstand das häufigste extrazelluläre Elektrolyt ist und dann am Ende auch die hohe Selektivität des Keramikstifts machen dermaßen hohe Kalium- und Lithiumspiegel, die das Ganze klinisch relevant beeinflussen würden, da wären die Kalium- und Lithiumspiegel letal. Das heißt, wir können das vernachlässigen. Und jetzt finde ich spannend, also fand ich wirklich spannend, wie misst das Labor eigentlich Natrium? Und das macht das flammenspektroskopisch. Oder andere Alternative ist so eine indirekte ionenselektive Elektrode. Was aber beides gleich hat, dass die Probe verdünnt wird. Und das kann zu einer Verschiebung von Proteinen-Lipidwerten führen und damit zu Messfehlern. Also bei einer Hyperproteinämie kommt es zu einer Hyponatremie und bei einer Hypoproteinämie kommt es zu einer Hypernatremie. Und diese Verschiebungen sind nicht irrelevant, da sie bis zu 20 Millimol pro Liter ausmachen können. Und das ist ja schon, also ich meine, ob das Natrium jetzt bei 145 liegt oder bei 125 Millimol pro Liter, das ist halt schon relevant. Und gerade bei leberinsuffizienten Patienten auf der einen Seite oder Patientinnen mit einem multiplen Myelom. In diesen Fällen ist tatsächlich die Messung im BGA-Gerät und mit dieser Potentialdifferenz genauer als die laborchemische Bestimmung. Das heißt, wenn wir einen Eiweißmangel haben oder Überschuss, dann ist das BGA-Gerät sogar genauer. Ich gehe auch noch weiter auf die Messung von HB und sowas ein. Das wird zum Teil, also es basiert häufig auf der Potentialdifferenz, zum Teil wird es photometrisch bestimmt. Lest es im Artikel nach, ein paar witzige Sachen sind noch dabei, aber ich glaube, wir haben jetzt eine halbe Stunde fast über Messtechnik geredet. Es reicht für den hörbaren Podcast, den Rest dann bitte in schriftlicher Form. Oder den Rest lest ihr euch dann in schriftlicher Form durch.
Genau, dann erzähle ich euch jetzt was über die Proben. Eine Blutgasanalyse ist prinzipiell sowohl mit venösem als auch mit arteriellem Blut oder auch kapillärem Blut möglich. Und um die respiratorische Funktion überprüfen zu können, ist es eben vor allen Dingen wichtig, dass man eine arterielle Untersuchung des Blutes macht. Hierbei wird dann der Partialdruck der Atemgase, also O2-Partialdruck und CO2-Partialdruck, sowie auch die Sauerstoffsättigung, der pH-Wert und das Standardbicarbonat und ein möglicher Basenüberschuss bestimmt. um dann das Ganze auch auswerten zu können. Die arterielle Probenentnahme ist zum Beispiel durch eine Punktion einer Arterie, entweder vielleicht mit einem Butterfly oder aus einem liegenden arteriellen Katheter natürlich möglich. Da wäre jetzt so irgendwie Flow Switch oder eine Seldinger Arterie. Anhand der Zusammenschau der Befunde ist es dann möglich, bei etwaigen pH-Verschiebungen auch Ursachen für die vorliegende Azidose oder Alkalose zu differenzieren. Also so viel zum arteriellen Blut. Die venösen Blutproben, da gibt es so ein bisschen unterschiedliche venöse Blutproben. Und wer den Podcast über hämodynamisches Monitoring von mir mitgehört hat, der weiß jetzt schon, dass es einen Unterschied zwischen zentralvenösen und gemischtvenösen Blutproben gibt. Die zentralvenöse Blutprobe, einmal abgenommen zum Beispiel über einen ZVK, hierbei wird normalerweise nur das Blut aus der oberen Körperhälfte repräsentiert, nicht das des Gesamtkörpers. Und das ist eben auch der Unterschied zur gemischtvenösen Blutprobe. Hierbei kann man natürlich auch nochmal PaO2 und CO2 bestimmen, aber vor allen Dingen auch die Beurteilung der zentralvenösen Sättigung, die sinnvoll sein kann und Rückschlüsse auf unser Herzzeitvolumen zulassen kann. Gemischtvenöse Blutproben, da haben wir eine Blutprobe aus der Arteria pulmonalis. Hier wird das Blut der oberen und der unteren Körperhälfte analysiert, sowie auch das Blut aus dem Sinus coronarius, weil es sich dort eben vermischt. Und bei der Abnahme ist zu beachten, dass über den, bevor man das jetzt falsch versteht, das vermischt sich natürlich nicht in der Arteria pulmonalis, sondern das ist da schon vermischt. Bei der Abnahme ist zu beachten, dass über den Pulmonalis-Katheter das Ganze abgenommen wird, dieser sich aber sozusagen nicht in der Wedge-Position befinden darf und das Blut dann langsam, also kleiner 2 ml/10 Sekunden abgenommen werden sollte, um kein oxygeniertes Blut aus den Kapillaren abzusaugen. Neben der Analyse von PO2 und CO2 kann auch die Beurteilung der gemischtvenösen Sättigung sinnvoll sein, um noch genauere Rückschlüsse auf das Herzzeitvolumen zuzulassen und eben auch den ganzen Körper sozusagen zu betrachten im Hinblick auf die gemischtvenöse Sättigung, gerade auch im Hinblick auf Sepsispatienten zum Beispiel wichtig. Bei einer erniedrigten zentral- oder gemischtvenösen Sättigung muss eine hohe Sauerstoffausschöpfung in der Peripherie in Betracht gezogen werden, die oft durch zum Beispiel eine Herzinsuffizienz bedingt ist. Erhöhte Werte sind zum Beispiel im Rahmen einer Sepsis zu finden.
Genau.
Und dann hatten wir noch eine letzte Frage. Entschuldige?
Nee, ich habe so gelernt, dass die zentralvenöse Sättigung oder zentralvenöses Blut spiegelt die obere Körperhälfte wider und gemischt venös halt die gesamte. Das gilt natürlich nur dann, wenn der ZVK auch in der oberen Körperhälfte liegt. Ein femoraler ZVK, da spiegelt die untere Körperhälfte wider.
Also berechtigter Kommentar, klar.
Ja.
Genau. Und dann hatten wir noch die dritte venöse Blutprobe, also eine peripher venöse Blutprobe. Die eignen sich nicht so gut zu einer PO2- oder CO2-Analyse, da die Partialdrücke zu stark abhängig von der vorherrschenden lokalen Perfusion sind. Aber eine Analyse des Säure-Basen-Haushalts und der Elektrolyte ist möglich. Und da gehe ich auch später nochmal drauf ein, weil das auch als Point-of-Care-Verfahren im Rettungsdienst zum Beispiel verwendet werden kann. Und dementsprechend gehe ich da nochmal auf die Pros und Cons sozusagen ein. Um noch kurz zu erzählen, Kapillarblut, das ist gerade bei Neugeborenen und Kleinkindern, hat man häufiger das arterialisierte Kapillarblut für eine BGA, was verwendet wird, zum Beispiel entnommen aus dem Ohrläppchen oder der lateralen Ferse. Auch Finger der rechten Hand sind bevorzugt zu verwenden, sofern man einen noch offenen Ductus arteriosus botalli hat und da dann das präduktale Blut analysieren möchte. Genau, und es ist auch, und da kommen wir so ein bisschen auf Torbens Messmethode wieder zurück, wichtig, wie man die Probe abnimmt und aufbewahrt. Also, sofern möglich, sollte die Probe gekühlt werden, wenn eine sofortige Analyse nicht möglich ist. Wobei ich jetzt sagen muss, eigentlich kenne ich es nur so, dass man es abnimmt und dann auch eigentlich direkt verwendet.
Nee, ich kenne das tatsächlich.
Oder beziehungsweise analysiert.
Ich kenne das tatsächlich von unserer Normalstation aus der internistischen Zeit. Wenn die Transportwege länger sind, dann werden die gekühlt, weil wenn die ja auf Normalstation abgenommen werden, gekühlt und dann zum BGA-Gerät gebracht. Also es gibt es durchaus.
Guter Hinweis, ja. Ich war halt noch nicht als Internistin tätig, deswegen habe ich sowas nicht so häufig gemacht.
Du hast immer
ein
BGA-Gerät neben deinem OP, beziehungsweise auf deiner Intensivstation.
Ja,
Genau.
Oder auf dem Neff. Genau. Ja, und vor allen Dingen als PJlerin bist du dann halt selber schnell zum BGA-Gerät zum nächsten gelaufen, ne?
Ja.
Also, stimmt. Wenn du irgendwo eine gemacht hast. Genau. Und auch bei der Abnahme von BGAs gibt es natürlich was zu beachten. Also die Spritzen können einen herausfordern, denn trotz der sorgfältigsten Abnahme kennen wir es eigentlich, ehrlich gesagt alle, also glaube ich, dass sich so eine kleine Luftblase irgendwie bildet, die dann bei dem Versuch, diese zu entfernen, im ungünstigsten Fall sich auch noch zu mehreren kleinen Luftblasen irgendwie entwickelt. Und das kann durchaus auch ein Problem darstellen. Und zwar zwischen Blut und Luftblasen kommt es mit zunehmender Oberfläche der Luftblasen, deswegen sind kleinere noch schlechter als größere, durch ein möglicherweise vorhandenes Konzentrationsgefälle zu einer Diffusion von CO2 und O2. Und dadurch kann Kohlendioxid in die Luftblase diffundieren und auch O2 kann je nach vorliegendem Sauerstoffpartialdruck im Blut eben diffundieren und dann kann es sich doch durchaus verändern. Die Diffusion von einer Luftblase in das Blut kann auch passieren, wenn der Partialdruck im Blut niedriger ist als 160 mm Hg. Und eine Raumluftluftblase hat ungefähr einen Partialdruck von 160 mm Hg. Also es ist durchaus möglich, dass auch das so rum diffundiert. Und deshalb gilt, wenn eine Luftblase mehr als 2 Minuten in der Probe verbleibt, muss man mit einer solchen Diffusionsreaktion rechnen. Also wenn man diese kleine Luftblase hat in den BGA-Spritzen, dann sollte man versuchen, einfach die so schnell als möglich rauszuspritzen. Ein weiterer wichtiger Hinweis ist noch die Verwendung von speziellen BGA-Spritzen, die mit einem Heparin als Antikoagulanz benetzt sind. Ich habe eine Geschichte gehört aus dem OP von früher, das kenne ich so nicht mehr, dass man früher ansonsten, wenn das jetzt nicht ging, in Anführungszeichen, so eine fertige Spritze zu haben oder dass man es früher generell so gemacht hat, man hat einmal Heparin aufgezogen, das Ganze wieder rausgespritzt und dann hat man dort die BGA abgenommen. Ines nickt, macht ihr das auch noch so bei euch? Nö, oder?
Die waren, glaube ich, mal alt gewesen oder also weg gewesen irgendwie. Und da haben wir das
nicht und dann machst du es.
Nicht, weil ich so kenne, sondern weil es mir mal so berichtet wurde und tatsächlich auch als Trick beigebracht wurde, wenn ich mal präklinisch eine BGA abnehmen möchte, um sie, wir haben kein BGA-Gerät auf dem NEF, in die Klinik zu bringen. Weil da habe ich ja keine spezielle BGA-Spritze.
Ja,
und du hast weniger diese Koagel. Ich meine, es gibt ja nichts Döveres, als wenn du so Kapillarblut oder ähnliches entnommen hast, hast du ein bisschen zu doll gequetscht irgendwie und wanderst zum Labor und jetzt zieht halt so einen dicken Koagel da raus.
Genau, eine weitere Sache ist eben, dass bei Patientinnen und Patienten, die voll heparinisiert sind, zum Beispiel während einer Bypass-OP haben Herzen, die werden ja voll heparinisiert, da ist das natürlich dann nicht notwendig, dass man eben solche zusätzlich benetzten heparinisierten Spritzen verwendet. Aber man sollte, und das ist jetzt nur so was hören, sagen, habe ich keine Evidenz zu, die Abnahme einer Blutgerinnung, also der grünen Röhrchen sozusagen, nicht direkt nach einer heparinbenetzten Spritze machen. Weil es dadurch eine Verunreinigung in Anführungszeichen geben könnte.
Okay.
Genau, so viel zu den Proben.
Dann gönnen wir euch jetzt eine Pause, um dann noch weiter über die Parameter und die Interpretation zu reden.